Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Herzlich willkommen. Seit den letzten Europawahlen tauchen plötzlich wieder alte Deutschlandkarten auf. Wenn man nämlich die Ergebnisse dieser Wahlen nach Bundesländern farblich zuordnet, dann ergeben sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zwei große Blöcke. Der eine umfasst das Gebiet der alten Bundesrepublik West und der andere das der DDR. Und in dem einen dominiert die CDU, im anderen die AfD. Der Soziologe Steffen Mau hat gerade ein Buch veröffentlicht, dessen Untertitel lautet »Warum der Osten anders bleibt«. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Mauer.
Hallo, Frau Führer.
Ich will auch den Titel des Buches nicht unterschlagen, der lautet »Ungleich vereint«, aber ich finde den Untertitel noch ein bisschen prägnanter, »Warum der Osten anders bleibt«. Also ich denke jetzt mal, dass Sie die Ergebnisse dieser Europawahlen nicht überrascht haben.
Ja, jedenfalls nicht so überrascht, dass es mich jetzt von den Socken gehauen hätte. Also ich habe natürlich geahnt, dass es unterschiedliche politische Kulturen und auch Parteienstrukturen gibt. Aber dass sich das jetzt so eins zu eins abbildet, das ist ja nicht nur auf der Bundeslandebene, sondern auch auf der Ebene von Landkreisen und kreisfreien Städten, bis auf ein paar weniger, ne? Also Potsdam und Jena, Erfurt. Aber ansonsten ist das wirklich in der Fläche so, dass sich die alte DDR und die alte Bundesrepublik wie im Tiefdruckverfahren so abbildet. Und das ist schon etwas, was 34 Jahre nach der deutschen Einheit überrascht.
Und dieses Bild, diese Karte im Grunde genommen, ne, wo man die alte Bundesrepublik und die DDR sieht, das bemühen Sie ja in Ihrem Buch auch, das rufen Sie da auch auf. Sie nennen das so eine Phantomgrenze, die durch das Land geht. Beziehen das aber auf andere Punkte. In welchen Punkten sind denn diese Unterschiede auch noch so, dass man sagen kann, hier, ich sehe gleich BRD, DDR?
Ja, da könnte man jetzt unglaublich viele Indikatoren nennen, und wenn man die Karten alle übereinander legt, dann mit dem Daumenkino da so durchgehen, und da würde das sich immer dasselbe abbilden, ob das Kita-Abdeckung ist oder Theaterdichte oder Anteil von Migrantinnen und Migranten oder Zahl der industrieexportorientierten Arbeitsplätze. Da kann man sehen, dass da strukturelle Unterschiede sind, auch in der demografischen Struktur. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen. Das heißt, Ostdeutschland ist jetzt nicht in jedem Fall abgehängt. Es gibt auch Daten, wo wir sagen würden, ja, da steht Ostdeutschland besser da. Also wenn ich jetzt an den Gender Pay Gap denke, der ist im Osten fast nicht vorhanden. Das ist ein typisches westdeutsches Phänomen. Aber bei vielen anderen sieht man eben diese Ungleichverhältnisse. Und wir hatten ja mal diesen wunderbaren Willy Brandt-Spruch, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Da würde ich sagen, das hat auch stattgefunden. Aber es ist eben ein Stück weit schief zusammengewachsen. Und das sehen wir heute eben, dass Ost und West doch auf Dauer über einen sehr langen Zeitraum ungleich bleiben werden und dass das auch struktureller Natur ist und nicht so schnell verschwindet.
Es gibt auch so ein paar ganz amüsante Zahlen, also die Zahl der Tennisplätze zum Beispiel ist auch sehr verschieden in Ost und West, hat aber natürlich einen ernsten Kern, weist nämlich darauf hin, dass das Vermögen auch sehr ungleich verteilt ist zwischen Ost und West, also doppelt so hoch, glaube ich, ist im Allgemeinen
genau.
Das Vermögen im West.
Und dazu kommen eben die klassischen, ja, ökonomischen Ungleichheiten, kleinere Einkommen, kleinere Portemonnaies, viel mehr Leute im Niedriglohnsektor, viel mehr Leute auch auf Transfereinkommen und dann eben diese innerdeutsche Vermögensmauer, die wird ja häufig auch unterschätzt, ne? Wenn wir jetzt Ost und West vergleichen und wir sagen, im Westen ist das Haushaltsvermögen doppelt so groß. Man muss immer da noch dazu rechnen, dass natürlich im Osten jetzt auch 20% von Leuten wohnen, die aus dem Westen rübergekommen sind. Und wenn man die rausrechnet, dann sind die Unterschiede noch viel dramatischer. Die reichsten Ostdeutschen sind eben Westdeutsche in der Statistik.
Naja, das Problem wird sich ja durch diese Erbschaften natürlich auch noch weiter potenzieren. Sie haben gerade schon angedeutet, ein Problem, was ja auch eine, glaube ich, nicht unwesentliche Rolle spielt, ist diese, Sie nennen es dramatische Elitenschwäche. Die Eliten im Westen, aber auch im Osten sind hauptsächlich mit Westdeutschen besetzt.
Ja, das ist natürlich Teil des Transformationsprozesses im Osten gewesen. Ist ja auch schon öfter mal beklagt worden. Da bin ich auch nicht der Einzige, der das macht, weil es eben diese Transfereliten gab.
Ne? Sie also, spielen sich auf Herrn Oschmann an, der ja, das ja sehr prominent
genau.
behandelt.
Und
ja.
Für die 90er Jahre konnte man im Prinzip sagen, je höher und je einflussreicher die Position in Ostdeutschland, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen besetzt. Vor allen Dingen Männer, muss man noch dazu sagen. Bis heute hat sich im Prinzip so ein Ungleichgewicht so ein Stück weit gehalten. Und in der gesamtdeutschen Elite tauchen Ostdeutsche ganz wenig auf. In der Politik noch am meisten. Ne? Also in der Politik ist der Anteil fast so entsprechend dem Bevölkerungsanteil. Nicht in den allerhöchsten Positionen und auch nicht in den Ministerien. aber auch in den Landesparlamenten und so weiter, da findet das statt. Aber in allen anderen Bereichen, Justiz, Wissenschaft, Militär, Kirchen, da kann man im Prinzip sagen, dass da sind die Eliten eigentlich eine ossifreie Zone, ne?
Seit 1997 veröffentlicht die Bundesregierung jedes Jahr einen Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Und ich glaube, das Ergebnis ist eigentlich, ich habe die jetzt nicht alle im Detail durchgelesen, aber das Ergebnis ist im Prinzip immer dasselbe. Das lautet nämlich so, ja, in diesen und diesen Punkten holt der Osten auf, der kommt voran, hat aber in diesen und jenen Punkten immer noch nicht Westniveau erreicht. Und daraus kann man ja den Schluss ziehen, also die deutsche Einheit ist dann wirklich erreicht oder vollendet, wenn der Osten wieder Westen ist.
Ja, das ist zumindest immer so etwas, was mitschwingt. Im Grundgesetz steht es ein bisschen anders. Da spricht man eben von der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Und in vielen Bereichen gibt es ja sehr positive Entwicklungen im Osten. Ne? Ich denke mal, bei allem, was wir jetzt bemängeln können oder was wir da beobachten, muss man auch nicht immer gleich sagen, das ist alarmierend, sondern Infrastrukturentwicklung, auch neuere Industrieansiedlungen, vor allen Dingen in der technologieintensiven Industrie. Die Arbeitslosigkeit ist natürlich deutlich niedriger als vor 20, 25 Jahren. Also da hat sich viel getan und auch die Leute sind wirtschaftlich relativ zufrieden. Dennoch gibt es eben verbleibende Unterschiede zwischen Ost und West, wo man eben nicht sagen kann, da gibt es jetzt so etwas wie einen Aufholprozess oder einen Nachahmungsprozess oder einen Angleichungsprozess. Und dann sehen wir eben, dass diese Dynamik des Aufholens eigentlich zum Erliegen gekommen ist. Und das ist auch eine These des Buches zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, wir sind in einer Posttransformationsgesellschaft. Das heißt, eigentlich ist die gesamte Angleichungsdynamik jetzt nicht mehr so richtig vorhanden.
Ja, ich meine das jetzt auch noch über diese wirtschaftlichen Indikatoren hinaus, dass, glaube ich, vom Westen her gedacht, der Prozess der deutschen Einheit ist dann vollendet, nicht nur die Vermögen angeht, sondern auch so etwas wie Mentalität, Kultur und so weiter. Wenn der Osten so ist wie der Westen hat sich noch nie vorgenommen, so zu werden wie der Osten, sondern das hat der Osten zu leisten. Also nicht nur ein Aufholprozess, sondern eigentlich auch ein Anpassungsprozess. Und sie gehen so weit und sagen, es sei inzwischen ein eigener Kultur und Deutungsraum entstanden.
Ja, also es gibt so etwas wie eine auch sozusagen wie eine Selbstreproduktion von Mentalitäten. Es gibt große Eigenarten in den sozusagen Weltdeutungen, in den politischen Orientierungen, in dem kulturellen Selbstverständnis. Und das scheint sich zu reproduzieren, ganz unabhängig von den strukturellen Bedingungen. Also da könnte man wirklich sagen, da gibt es Deutungskulturen in Ostdeutschland, die über die Zeit hinweg relativ beständig sind. Die füllen sich natürlich immer mit neuen Inhalten. Aber da gibt es keine Anzeichen, dass das dem Westen ähnlich wird. Das konnte man eine Zeit lang beobachten. Aber zum Beispiel jetzt das Entstehen einer ostdeutschen Identität oder eines neuen ostdeutschen Bewusstseins. Ne? Da bin ich selber immer wieder verblüfft, dass Leute, die irgendwie nach der Wiedervereinigung geboren sind, dass die dann plötzlich sagen, ich bin Ostdeutscher. Ich war vor anderthalb Wochen in Wismar in einer Schule, in einer 9. Klasse und habe einen Vortrag gehalten. Und da habe ich gefragt, ja, wer versteht sich denn als Ostdeutscher? Und das waren bis auf die migrantischen Kinder, alle haben sich dann gemeldet. Und dann habe ich gesagt, was könnt ihr eigentlich mit diesem Begriff anfangen? Also für mich ist das auch so ein Stück weit verblüffend, weil dieses Pendant dazu, also eine westdeutsche Identität in dem Sinne gibt es nicht. Ne? Leute würden sich dann eher als Kölner oder als Bayern verstehen, aber nicht als sozusagen Westdeutsche in dem Sinne, wie es Ostdeutsche gibt.
Oder eben Deutsche. Und das ist ja auch ein erstaunlicher Befund, dass diese, man hat ja früher gedacht, das wächst sich aus, ne? Dass die Leute, die in der DDR geboren, sozialisiert worden sind, aufgewachsen sind, dass die da diese Unterschiede auch so wahrnehmen. Das ist ja klar, das wird bei den jungen Leuten, Sie sprechen ja jetzt von Menschen, die sind nach dem Jahr 2000 geboren. Und das Erstaunliche ist ja, dass die Schere dann noch weiter auseinandergeht, dass die sozusagen noch mehr auf dieser ostdeutschen Identität beharren.
Ja, das ist so ein Befund.
Als die Älteren, also mehr als die
genau,
Älteren.
Genau, aus der empirischen Forschung von uns. Und was wir sehen bei diesen jüngeren Generationen ist, dass die Westdeutschen sagen, es gibt keine Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Und die Ostdeutschen sagen, ja, es gibt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Das kennt man ja vielleicht mal aus Partnerschaften. Ne? Wenn jetzt der eine Partner sagt, du, es gibt da ein Problem und der andere sagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist relativ schwer, darüber zu kommunizieren. Und so eine ähnliche Situation haben wir letzten Endes auch, dass viele Ostdeutsche mal sagen, da ist noch irgendwie was, wir müssen uns mal darüber unterhalten. Und die Westdeutschen zucken irgendwie mit den Schultern und sagen, worum geht's denn hier eigentlich? Ihr seid doch genauso wie wir. Das ist ja nochmal eine doppelte Kränkung, wenn man sagt, ja, aber wir sind doch ganz anders. Und die andere Seite sagt, wir sehen das nicht, weil eben dieses Anderssein in gewisser Weise auch unsichtbar ist und nicht so leicht zu erkennen ist.
Ja, aber auf der anderen Seite heißt das ja auch, dass es eine ostdeutsche Identität ohne die Westdeutschen gar nicht geben könnte. Also weil die ja immer in dieser Abgrenzung nur funktioniert, während die Westdeutschen sagen, die sehen sich ja auch nicht als Westdeutsche, sondern eben als Deutsche oder Hamburger oder was auch immer, diese Differenz nicht anerkennen. Im Grunde genommen ist das der komplette Gegenthese zu Dirk Oschmann, der ja geschrieben hat, der Osten eine westdeutsche Erfindung. Hier ist es ja andersrum. Hier erfindet der Osten nicht nur den Westen, sondern auch sich selbst.
Ja, in gewisser Weise schon. Und das kann man auch, glaube ich, relativ gut begründen. Wenn sich eine größere soziale Einheit mit einer kleineren sozialen Einheit verbindet, dann ist das natürlich für die kleinere viel bedeutsamer als die größere. Zumal wenn die kleinere sich in allem ändern muss und sich vollständig anpassen muss. Die Bundesrepublik hat sich ja an der Fläche erweitert und da gab es sicher auch Rückwirkungen. Aber es ist nicht so zentral für das politische Bewusstsein oder für die eigene Identität. Währenddessen für die Ostdeutschen diese Ost-West-Differenzierung doch irgendwie so eine Leitkodierung des Gesellschaftlichen ist. Ja, wenn sie in Brandenburg unterwegs sind, dann spielt das oft eine Rolle, sind sie aus dem Osten oder aus dem Westen. Das würde wahrscheinlich im Emsland niemand als dritte Frage stellen. Ne? Hm. Und es gibt im Prinzip so zwei Achsen, die für die Ostdeutschen eben zentral sind. Das eine ist sozusagen vor der Wende und nach der Wende. Die das biografisch erlebt haben, machen immer diese historischen Referenzen und eben dieses Ost-West. Das ist ein ganz, ganz zentrales Koordinatensystem, in dem man sich verortet.
Sie haben gerade von Kränkungen gesprochen, Herr Mau, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass auch häufig im Westen beklagt wird, dass man im Osten so eine ressentimentgeladene Gesellschaft erlebt. Und ich glaube, dieser Befund ist jetzt nicht nur arrogant und kränkend, sondern auch zutreffend, oder?
Ja, es ist zum Teil so, dass in Ostdeutschland hat sich so eine Unmutskultur eingenistet und die ist relativ unabhängig von, ich sag mal so, objektiven Lebensbedingungen. Es ist nicht so, dass es nur Leute sind, denen es jetzt irgendwie schlecht geht. Selbst Leute, die relativ etabliert sind, die ein gutes Einkommen haben und sich ein Eigenheim leisten können, selbst die tragen oft so einen unterschwelligen Groll mit sich herum. Da gibt es Verletzungen in der Vergangenheit, Erfahrungen der Zurückstellung, der Deklassierung, die nicht richtig verarbeitet sind, auch im innerdeutschen Diskurs. Ne? Dazu, also man wird sowas nicht so einfach los und das gräbt sich dann manchmal über eine lange Zeit ein. Das ist auch typisch letzten Endes für Ressentiments. Manche Ostdeutschen sind dann so gefangen in sowas, was man vielleicht als emotionalen Bilanzierung nennen könnte. Ne? Also, dass man immer wieder die eigene Lebensgeschichte vergleicht mit anderen. Selbst wenn es einem gut geht, geht es einem noch nicht gut genug. Jetzt kommen andere, jetzt kommen Geflüchtete, die werden irgendwie besser behandelt. Ich habe das oft auch in meinen Interviews in Ostdeutschland gehört, dass die Leute sagen, ja, jetzt kommen die ganzen Geflüchteten. Und das Erste, was die wollen, ist jetzt ein Gebetsraum. Aber als wir in die Bundesrepublik kamen, mussten wir alles zurücklassen. Unser gesamtes kulturelles Gepäck, die Art, wie wir gesprochen haben, nichts hat mehr soziale Geltung gehabt. Das ist wirklich so eine emotionale Verrechnung mit vergangenen Dingen. Und das kriegt man ganz, ganz schwer weg. Und dann fehlt eben auch so eine Grundhaltung der Liberalität, auch der Veränderungsbereitschaft. Ich sage ja zum Teil auch, dass in Ostdeutschland eben Teile der Gesellschaft veränderungserschöpft sind. Ja. Und das schlägt sich dann eben in sowas nieder.
Ja, es fehlt möglicherweise ja auch an Selbstkritik aus dem Westen. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Ja, dass die sich, glaube ich, viele Westdeutsche nie wirklich klar gemacht haben, was diese Nachwendeerfahrung bedeutet. Und insofern ist es dann natürlich vielleicht auch noch mal schwieriger, mit Kränkungen dann auch abzuschließen, wenn da auch niemand Verantwortung für übernimmt. Also in meiner Familie gibt es eine Person, Ingenieur, DDR, dessen Diplom ist sozusagen nicht als so hochwertig anerkannt worden, damals eben vor über 30 Jahren. Das heißt, er hat eben dann den minderwertigeren Job bekommen. Und das verfolgt ihn bis heute, das kränkt ihn bis heute. Das macht sich auch bemerkbar natürlich in seinem Gehalt und in seiner Rentenerwartung und so weiter. Das ist eine Kränkung, die er auch bis heute pflegt, ja.
Ja, damals hat man daran nicht wirklich nicht gedacht. Ne? Also ich habe manchmal so koreanische Delegationen bei mir, die fragen mich, ja, die haben ja so ein Ministerium für Wiedervereinigung. Ja, was ist denn eigentlich falsch gelaufen? Dann sage ich, man kann eine ganze Menge aus der deutschen Wiedervereinigung lernen. Nämlich, dass dieser Aspekt der Anerkennung und des Investierens in die Köpfe, dass das wahrscheinlich wichtiger ist als das Investieren in Infrastruktur oder die Sanierung von Innenstädten, dass Leute irgendwie sich als Teil empfinden, dass sie irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie seien irgendwie entwertet oder an den Rand gedrängt. Und das ist etwas, das sitzt offensichtlich sehr fest. Man muss immer sagen, man darf nicht pauschalisieren, nicht bei allen, sondern bei Teilen der Gesellschaft. Und das kriegt man nicht so ohne weiteres los. Und da stimme ich völlig mit Ihnen zu. Man muss die Kritik in zwei Richtungen formulieren. Natürlich auch an die Westdeutschen, die sozusagen sehr siegesgewiss und satt in den Osten gekommen sind. Diese ganzen Fragen Rückgabe vor Entschädigung. Also es gab eben auch unglaublich viele Härten und die ostdeutsche Gesellschaft ist auch durch die westdeutschen Transfereliten überschichtet worden. Also in Ostdeutschland gibt es insgesamt ein sehr schwaches Band zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den gesellschaftlichen Eliten. Da braut sich dann natürlich was zusammen. Als Soziologe bin ich da jetzt nicht überrascht, sondern das ist eigentlich erwartbar. Und es gab auch in den 90er Jahren schon viele meiner Kollegen, die davor gewarnt haben. Aber damals hat man eben gesagt, okay, in ein, zwei Generationen ist das eigentlich vergessen.
Herr Mau, es wird ja über Ostdeutschland häufig gesagt, da gäbe es ein Problem mit der Demokratie. Und wenn man mal so auf die nächsten Landtagswahlen blickt, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, kann einem ja tatsächlich auch Angst und Bange werden. Und wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht, könnte man ja denken, das ist doch eigentlich sehr erstaunlich und auch traurig, weil ja die Ostdeutschen sich die Demokratie ja selbst erkämpft haben, also anders als die Westdeutschen, die sie ja geschenkt bekommen haben. Wie kommt es, dass da die zumindest aktuell verfasste Demokratie so einen schlechten Stand hat?
Ja, ich würde nicht sagen, dass die Ostdeutschen so Demokratieverächter per se sind. Also man muss ein bisschen differenzieren. Dieser ganze Diskurs über Diktatur sozialisiert und so weiter, der stimmt auch nur zum Teil. Die Leute sind ja jetzt rausgewachsen, selbst Leute, die jetzt in den 80er Jahren geboren sind, die haben ihre politische Sozialisation im wiedervereinigten Deutschland erlebt. Aber die Demokratie ist unter anderen Bedingungen gekommen. Man darf nicht vergessen, als die Bundesrepublik 1949 gegründet wurde, gab es relativ zeitnah dann auch einen enormen wirtschaftlichen Boom. In Ostdeutschland ist das eine andere historische Situation gewesen. Da kam die Demokratie eigentlich mit einem wirtschaftlichen Absturz, mit einer Deindustrialisierung in der Fläche. Innerhalb von wenigen Jahren sind 75% aller Industriearbeitsplätze abgebaut worden. In 80% aller Familien gab es Langzeitarbeitslosigkeitserfahrung.
In das, 80%?
Ja, also das war eine völlig andere soziale Situation. Und die Ostdeutschen haben sich ihre Demokratie selbst erkämpft. Und dann sind sie relativ schnell in das gemeinsame Haus Bundesrepublik hineingekommen. Freiwillig, auch in der letzten Volkskammerwahl mit riesiger Zustimmung.
Aber mussten dann die Hausordnung akzeptieren.
Und dann gab es die Hausordnung und da hat man gesagt, ihr dürft eure Schuhe nur rechts von der Tür hinstellen und links. Und das Schuhfach muss gelb angestrichen sein und darf nicht blau angestrichen sein. Das ist natürlich, wenn man sich erstmal emanzipiert hat von einem Obrigkeitsstaat und von einer diktatorischen Führungselite, dann ist das erstmal schwer zu verkraften, dass andere dann wieder sagen, wie es gemacht wird und die Mitsprachemöglichkeiten an dieser gemeinsamen Hausordnung ja relativ gering waren. Die Ostdeutschen selber haben auch keine Kritik an der Wiedervereinigung an sich, sondern am Modus, an der Art und Weise, wie das stattgefunden hat. Und da hat man letzten Endes mit dem Einigungsvertrag das irgendwie so in Stein gehauen und gesagt, da darf sich jetzt nichts dran ändern und das ist einmal so beschlossen. Natürlich, der eine Vertragspartner hat sich dann aufgelöst und konnte nicht nachverhandeln, weil die DDR eben in die Bundesrepublik dann inkorporiert wurde. Aber das ist, glaube ich, ein Anfangsdilemma und ein Anfangsproblem, dass man kein Begründungsmoment dieses wiedervereinigten Deutschlands hatte. Also ein Beitritt nach Artikel 23, das finde ich richtig und das Zeitfenster war eng. Es gab eine enorme wirtschaftliche Dynamik, eine wahnsinnige Abwanderung.
Ich glaube, es ist ja so passiert. Also das können wir jetzt sowieso nicht mehr korrigieren. Aber die Frage ist ja, was davon so nachwirkt.
Ja, ich spreche so ein bisschen von einer ausgebremsten Demokratisierung oder so einer Passivisierung der Ostdeutschen. Das heißt, die haben dann dieses System gewollt natürlich. Aber es hat eben nicht zu den vorhandenen Mentalitäten und politischen Orientierungen gepasst. Da hatte sich dann im Herbst 89 und dann auch im Frühjahr 90 und im Sommer 90 eine ganze Menge an zivilgesellschaftlicher Dynamik entwickelt, neue Dialogformen. Und das war alles dysfunktional, denn in der Demokratie, da sprechen wir hauptsächlich über eine Parteiendemokratie und über ein parlamentarisches System. In Ostdeutschland, auch die Bürgerrechte hatten oft das Gefühl, ja, wir brauchen mehr direktdemokratische Verfahren, mehr dialogorientierte Verfahren. Wir wollen das gar nicht alles an Parteien und Abgeordnete delegieren. Das ist nicht durchgedrungen. Das hat keinen Fuß in die Tür bekommen in der Bundesrepublik. Und was ich in dem Buch dann so ein bisschen vorschlage, ist doch nochmal daran anzuknüpfen und darüber nachzudenken, wie man eigentlich demokratische Elemente stärken kann, die vielleicht nochmal was anderes sind als das, was jetzt nur durch Parteien und die Parlamente angeboten wird.
Wenn wir uns nochmal in diese Nachwendezeit zurückversetzen, dann ist ja in dieser Zeit auch etwas ganz Entscheidendes passiert. Es gibt inzwischen eine reiche Literatur von jungen Autorinnen und Autoren darüber, die sogenannten Baseballschlägerjahre. Nämlich die Rechtsextremen haben sich in der ostdeutschen Provinz breit gemacht. Viele kamen aus dem Westen, man muss aber auch sagen, sind auch mit offenen Armen empfangen worden, ne?
Ja, das war ja eine völlig mental oder bewusstseinsmäßig obdachlose Gesellschaft, die Ostdeutsche. Also viele Leute haben Erschütterungen hingenommen. Das ganze ideologische System war zerbrochen. Dann gab es in Ostdeutschland eben keine existierende Zivilgesellschaft. Der vorpolitische Raum war eigentlich durch die DDR-Betriebe und die Massenorganisationen der DDR besetzt. Aber die sind alle weggefallen und dann war eigentlich eine freie Fläche da. Und da sind viele rechte Akteure, rechtsextreme Akteure reingegangen und die haben natürlich anknüpfen können an bestimmte Mentalitäten vor Ort, auch an nationale, nationalistische Vorstellungen und auch an rechtsextreme Strukturen, die schon in der DDR existierten.
Im Grunde genommen hat man das Erbe ja heute. Also diese rechtsextremen Strukturen sind ja in vielen ostdeutschen Gemeinden und Kommunen einfach sehr stark. Also damals gab es die AfD noch nicht, aber heute sitzen diese Leute in der Freiwilligen Feuerwehr und im Elternbeirat. Es sind Erzieherinnen und auch Lehrer. Das heißt, diese Brandmauer, die immer gefordert wird gegenüber der AfD, ist, glaube ich, in der Praxis sehr schwer durchzuhalten, oder?
Ja, die ist leichter zu fordern, wenn man in Berlin sitzt oder in München oder in Hannover sitzt. Aber dort vor Ort ist es eben schwierig, weil es eben schon eine ganz starke soziale Vernetzung gibt. Ne? Also wenn es so eine soziale Veralltäglichung gibt und auch ein soziales Miteinander, dann ist es ganz schwer, Leute zu dämonisieren, die dieser Partei hinterherlaufen oder da sogar Mitglied sind. Ne? Weil man sich dann auch sozial voneinander entfernen müsste und das auseinanderreißen müsste.
Das Verrückte finde ich ja, dass die AfD ist ja auf der einen Seite eine gesamtdeutsche Partei, ist ja auch nicht so, dass sie im Westen keine Erfolge hätte, aber sie schafft, sich im Osten als eine ostdeutsche Partei zu profilieren und das ja mit sehr, sehr großem Erfolg. Sie haben ja vorhin ein paar Punkte genannt, diese Kränkungen, die durch die Nachwendezeit und so weiter passiert sind. Aber kann denn diese Enttäuschung und dieser Frust, kann das wirklich ausreichen, um diesen großen Erfolg der AfD zu erklären? Oder ist es nicht vielleicht auch tatsächlich so, dass diese rassistischen, autoritären und rechtsextremen Parolen auch bejaht werden? Also dass es nicht nur Proteststimmen sind, sondern auch für etwas.
Soweit ich jetzt die entsprechenden politikwissenschaftlichen Untersuchungen kenne, ist es eine Mischung aus Motiven. Es gibt einen rechtsextremen Kern, der auf diese rassistischen Parolen, auf das Völkische, auf das auch das Nationalistische stark anspringt, dann gibt es, ist die AfD eben auch so etwas wie eine Zornsammelstelle. Die bedient Sachen, die andere Parteien nicht bedienen. Und dann ist sie vor Ort eben auch irgendwie Teil des sozialen Alltags. Ne? Das macht sie für viele Leute in ihren Augen dann eben auch weniger problematisch und dann findet man sich damit ab. Dann weiß man, okay, da gibt es ein paar Leute, die reden so, aber den ich kenne, der ist doch eigentlich ganz nett. In der Gesamtheit ist die AfD in Ostdeutschland eine extremistische Partei und man hat jetzt bei der Europawahl im Prinzip gesehen, selbst wenn man zwei Spitzenkandidaten hat, die offensichtlich korrupt sind, mit China und Russland irgendwie zusammenarbeiten, dass das auch keinen Effekt drauf hat. Das heißt, die Leute sind weder so an diese Personen fokussiert, noch lassen sie sich durch solche Dinge irgendwie irritieren. Die wählen die AfD eben zum Teil auch, weil sie sich von den anderen Parteien irgendwie nicht angesprochen, nicht aufgehoben werden. Und ich sage immer, okay, diese anderen Parteien sind eigentlich in der Fläche sehr schwach geblieben. Ne? Die haben keine große Kraft, keine Absorptionskraft für gesellschaftliche Konflikte und das schlägt sich da nieder. Aber der Kern, da gebe ich Ihnen völlig recht, ist eben so ein durchaus geschlossenes rechtsnationales Weltbild. Und wenn das nicht abstößt, dann muss man das schon als Problem anerkennen.
Sie stellen ja in Ihrem Buch, Herr Mauer, eine harte Diagnose. Ich zitiere mal: Ostdeutschland mangelt es bis heute an einem robusten Unterbau der Toleranz, Demokratieverständnis und ein Bekenntnis zu den Prinzipien der liberalen Ordnung tragen könnte. Also wenn der Unterbau, das Fundament schwach ist, dann besteht ja höchste Einsturzgefahr und Sie machen am Ende einen Vorschlag, um die Demokratie zu ertüchtigen. Sehr en vogue zurzeit. Vor ein paar Wochen hier war der Politologe Armin Schäfer hier zu Gast. Der hat dasselbe vorgeschlagen, nämlich Bürgerräte. Aber Sie gehen ja noch weiter. Sie sagen Bürgerräte, also diese zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger, die da über bestimmte Fragen entscheiden, die sind nicht gewählt, sondern ausgelost worden, seien gerade für Ostdeutschland das Richtige. Warum?
Ja, wenn man sagt, dass die Parteien schwach sind und auch Mitglieder schwach sind und auf der kommunalen Ebene häufig eigentlich abgelöst werden durch parteilose Kandidaten oder Wahllisten, und viele Leute durchaus auch politisches Interesse haben, aber das sozusagen in der Organisationsform Partei nicht aufgehoben wird. Da muss man sich darüber nachdenken, wie kann man die eigentlich irgendwie wieder beteiligen. Also Partizipation ist ja das A und O in einer Demokratie. Und wir haben es ja auch jetzt, 35% der Ostdeutschen gehen eben üblicherweise nicht zu Landtagswahlen und Bundestagswahlen. Wenn man die reinrechnen würde, wäre die AfD auch zahlenmäßig schon mal kleiner, dann wären es eben nur noch 20% im Durchschnitt. Diese Form der Demokratie, die Bürgerräte mit durch Lotterieverfahren ausgewählten Menschen, die sich zu Sachfragen auseinandersetzen und dann zu Entscheidungen kommen, sind eine Möglichkeit, in Ostdeutschland ja die Demokratie ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ich glaube nicht, dass sich die Parteiendemokratie nochmal auf die alte Weise wiederbeleben lässt. Und wir müssen dann über Alternativen der Beteiligung nachdenken. Und das ist eine Form, kein Ersatz der Parteiendemokratie, sondern wirklich eine Ergänzung. Und in Ostdeutschland, denke ich, können wir ein Laboratorium werden, wo wir das auf der kommunalen Ebene, vielleicht auf der Landesebene ausprobieren zu bestimmten Sachfragen und gucken, wie man ja das institutionelle Design solcher Bürgerräte optimal gestaltet.
Viel Zeit bleibt ja offenbar nicht. Und Sie setzen noch in eine andere Institution, nee, eigentlich in eine andere Person Hoffnung, nämlich in Sarah Wagenknecht und ihre Partei, die BSW. Die haben jetzt gerade aus dem Stand 6,2% gewonnen. Warum ist das für Sie eine Hoffnung?
Naja, Hoffnung ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe das Buch ja auch geschrieben, ohne dass ich wusste, dass die Mitglieder des Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Bundestag ausziehen. Gemeinsam mit der AfD, das finde ich...
Wenn Präsident Zelensky spricht.
Das finde ich erschreckend. Aber natürlich sind das für mich zwei Parteien, die man unterschiedlich einstufen muss. Ich würde sagen, die Grundfesten der liberalen Demokratie oder unserer gesamten Institutionenwelt, die werden durch das Bündnis Sarah Wagenknecht erstmal nicht in Frage gestellt. Also dass Verfassungsgerichte umbesetzt werden und man versucht dauerhaft irgendwie Macht zu monopolisieren, das glaube ich nicht. Das ist aber das Programm der AfD und deswegen finde ich das deutlich gefährlicher. Und wenn man mir die beiden Parteien zur Auswahl stellen würde, dann würde ich doch deutlich in Richtung Sarah Wagenknecht gehen.
Die Hoffnung beruht darauf, dass Sie denken, dass manche statt der AfD BSW wählen.
Ja, das zum einen, aber zum anderen auch, dass sie vielleicht überhaupt erstmal zur Wahlurne gehen. Und dann möchte ich natürlich auch auf jeden Fall vermieden sehen, dass es irgendwie zu Arten von der Tolerierung von Regierung durch die AfD kommt oder sogar zur Teilhabe an Regierung. Da hielt ich das Bündnis Sarah Wagenknecht für weniger problematisch. Auch für problematisch, aber nicht für so problematisch wie die AfD.
Das scheint ja inzwischen auch CDU-Chef Friedrich Merz so zu sehen. Der hat ja sein striktes Nein inzwischen zurückgezogen.
Ja, das wird die CDU wahnsinnig unter Druck setzen. Ne? Also das lässt sich wahrscheinlich nicht durchhalten, wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sich das im Moment jetzt darstellt und die Wahlen im Herbst dann so ausgehen. Das wird für alle Beteiligten, glaube ich, eine sehr anstrengende Herbst werden.
Und Ihr Tipp für die Landtagswahlen?
Tja, alles schwierig. Ich glaube, BSW wird überall zweistellig holen. AfD ist letzten Endes auf dem Weg, wie wir das jetzt auch gesehen haben, wenn die sich nicht noch selbst stärker in die Quere kommen. Ansonsten wird es, glaube ich, sehr schwer für die Ampelparteien bis hin zu einer starken Verzwergung der SPD. Ich hoffe, dass es anders kommt, als ich das jetzt befürchte. Aber die Zeichen sind nicht besonders gut.
Also schwere Zeiten für die Demokratie auf jeden Fall.
Ja, das wird sehr stürmisch. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ja, es ist sicherlich nicht einfach, in die Zukunft zu denken, aber wir wären ja auch keine Demokraten, wenn wir jetzt alle mutlos unsere Hände in den Schoß legen würden, sondern das muss uns ja anstacheln, mehr zu machen und auch besser zu werden.
Danke fürs Gespräch, Herr Mau.
Sehr gern.
Professor Dr. Steffen Mau lehrt Makrosoziologie an der Humboldt-Universität Berlin und hat gerade das Buch veröffentlicht, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt.